die mental die Truppe abzuholen und die wieder so einzustellen, dass die auf dem Platz eine Einheit bilden. Und dasselbe ist doch in der Wirtschaft auch. Wenn du einen guten Leader hast, der nimmt die ganze Truppe mit und die liefern ab mehr, als du je gedacht hast. Und das meine ich, ist schon entscheidend. Und deswegen mental Coaching, mental Training, großes Thema.
Rebellentalk, dergroßefreiheit.com.
Ja, und hier sind wir wieder, die zwei Positionierungsrebellen der großefreiheit.com, Jens Alsleben und
Jörg Rister, heute mal aus der Karibik bei 34 Grad Sonne.
Yeah. Und apropos Karibik, wir geben jetzt dann gleich weiter an die sonnige Andrea Kummer, die mit uns hier heute im Talk ist, die Athleten- und Expertenagentur-Chefin. Hallo Andrea, meine Liebe, ich grüße dich, wir grüßen dich ganz herzlich aus Hamburg, wie geht's dir?
Hallo, ihr zwei, liebe Grüße aus Franken. Es geht mir gut, wie du sagst. Wir fühlen uns ja wie in der Karibik. Alles fein, alles okay. Und ich freue mich heute, dass ich zu Gast bei euch sein darf.
Ja, wir freuen uns auch.
Oh, das freut dich.
Nicht einstudiert. Wahnsinn.
Das kam von ganzem Herzen. Das
ja, wir sind beide gleich höflich erzogen.
Schön.
Ja, Andrea, sei so nett und stell dich ein bisschen vor. Was bewegt dich morgens aus dem Bett und was steht da hinter dir und warum und überhaupt?
Wir gehen jetzt nicht ins Detail. Nein, ich bin. Okay. Also, mein Name ist Andrea Kummer und ich bin Inhaberin einer kleinen exklusiven Agentur, die Persönlichkeiten aus der Wirtschaft, aus dem Sport, aus der Kunst, aus der Politik empfiehlt für Veranstaltungen, Events, das heißt Vorträge, Coachings, Seminare, Einzelgespräche, was immer jemand da draußen benötigt, um in Zukunft besser aufgestellt zu sein, ruft bei mir an, meldet euch und ich empfehle persönlich, individuell, weil ich kenne jeden meiner Referenten persönlich.
Ja, danke schön. War ein toller Talk. Du hast deine.
Dann gehen wir jetzt an den Strand. Wie bist du daran drauf gekommen, das zu machen? Bist du selber Sportlerin gewesen oder wie kommst du dazu?
Ich komme aus dem Leistungssport, bin also im Leistungssport groß geworden, bin die 800 Meter gelaufen in 2 Minuten 03.
Oh, Respekt.
Das war zu der damaligen Zeit recht zügig. Und bin dann durch unterschiedliche Stationen in eine große Agentur gekommen, die zu 90% für Adidas gearbeitet hat, auch noch arbeitet. Die heißt KIPP. Und wir haben hauptsächlich Events im Fußballbereich und Merchandising, also Aktionen am Point of Sales gemacht. Und da habe ich 10 Jahre gearbeitet und daraus ist dann auch die Idee entstanden mit der Agentur.
Und was liebst du am meisten an deiner Arbeit? Sind das die Leute, die du da kennenlernst und mit denen zu tun hast? Oder was ist der Hintergrund?
Genau das ist es. Also ich mag es, mit Menschen zu reden, mit Menschen mich auszutauschen, mit Menschen sich zu treffen. Und mich interessieren auch die Geschichten, die da im Hintergrund sind. Und das war eigentlich auch der Grund, warum ich die Agentur gegründet habe. Ich wollte nicht die typischen Chaka-Chaka-Speaker haben, sondern ich habe bewusst Leute gesucht, die Lebensgeschichten haben, die auch in ihrem ganzen Leben mal Höhen und Tiefen hatten, die, wenn sie was erzählen, dann ist das authentisch, ehrlich. Und wenn einer sagt, oh, mir geht's schlecht und der Referent hört zu, der weiß, von was die andere Seite redet, weil der hat diese Täler auch schon durchschritten. Und so bin ich auf diese wundervollen Menschen gestoßen und so ist auch diese Agentur entstanden.
Wie unterscheidest du denn die Leute? Weil es gibt ja echt viele, viele, viele mittlerweile Speaker da draußen und es gibt viele, 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 die irgendwas erzählen. Also ich sag mal so, die nicht authentisch sind. Also merkst du das auch oder woran merkst du das, ob die echt sind oder nicht?
Das ist ähnlich wie bei euch. Wir haben uns ja im Clubhouse kennengelernt und ich glaube, das ist auch immer ein Bauchgefühl und eine Sofortentscheidung gefühlstechnisch, ob dir jemand liegt oder nicht, ob der ehrlich ist, ob der authentisch ist und ob du Lust hast, mit demjenigen zusammenzuarbeiten. Und dieselbe Chance hat ja natürlich die andere Seite auch. Aber das ist so die Grundvoraussetzung. Ich treffe mich auch mit jedem am Anfang. Und wenn das bei beiden Seiten dann auch nach dem ersten Telefongespräch passt, dann reden wir weiter drüber, wie die Zusammenarbeit aussehen könnte.
Ja, super. Und dein Portfolio, haben wir uns ja angeschaut, ist ja sehr breit. Wie kommst du denn an diese Menschen? Kommen die jetzt schon mittlerweile auf dich oder gehst du dann ganz gezielt auf Leute zu, die dir irgendwo auffallen? Wie funktioniert das so?
Genauso ist es, Jens. Am Anfang war es so, dass ich Leute angesprochen habe, bewusst hauptsächlich im Sportbereich gesucht habe. Und als leidenschaftliche Golferin lernst du ja auch eine Menge Leute auf dem Golfplatz kennen. Es ist wirklich so. Und dann kam da die ein oder andere Persönlichkeit dazu, viele auch aus der Wirtschaft. Und inzwischen ist es so, dass mich sehr viele anrufen und fragen, ja, was ist denn das Kriterium, um bei dir in der Agentur aufgenommen zu werden? Und es ist ein schöner Mix aus Leuten aus dem Sport und aus Leuten aus der Wirtschaft. Und die, die im Sport sind, haben auch einen Bezug zur Wirtschaft, weil die haben auch von den Sportlern alle schon gearbeitet. Die wissen, wie das normale Arbeitsleben geht. Und die aus der Wirtschaft haben auch alle einen Bezug zum Sport. So ist dieser Mix Sport und Wirtschaft wunderbar. Und jeder kann aus dem und aus dem Blickwinkel auf eine Sache schauen oder für ein Unternehmen arbeiten oder einen Vortrag halten.
Und ja, das war meine Frage. Wie werden die denn eingesetzt? Also Vorträge habe ich jetzt rausgehört. Was gibt es noch so an Leistung, was die dann in deiner Agentur, für deine Agentur oder wie auch immer machen?
Im Endeffekt ist alles möglich. Wenn ein Kunde anruft, dann höre ich aufmerksam zu. Ich habe bei euch gelesen, 98% eurer Aufmerksamkeit ist auch erstmal zuhören, was ein Kunde möchte. Und dann kann ich dem passgenau das empfehlen, was er gerne möchte. Möchte er braucht ein Coaching? Möchte er einen Vortrag haben? Möchte jemand ein Seminar besuchen? Möchte einer lieber ein Einzelcoaching haben? Hat jemand ein Team, mit dem sie gerne mal ein Sportevent machen möchten? Weil gerade wenn du ein Team hast und du machst zusammen eine sportliche Aktion, dann hast du ja erstmal wieder eine Basis, wo das Team zusammenkommt, wo du auch mal Leute miteinander was machen, die sonst nie zusammenarbeiten. Und wenn man danach nochmal einen Vortrag hält oder ein Coaching drauf macht, dann gibt das nochmal eine ganz andere Wirkung. Also es gibt alles, was mit Menschen zu tun hat, kann man bei mir in der Agentur mit besonderen Persönlichkeiten erleben und bestücken.
Ja, jetzt sind wir natürlich auch kein Andrea Kummer Werbeblock Standalone, sondern wir haben natürlich auch dich reingeholt in den Podcast, weil wir reden ja über das Thema Führung und der Jörg und ich, wir stehen ja für die innere Führung und für die äußere Führung. Und das ist halt auch bei dir so spannend, weil du im Prinzip diese beiden Themen natürlich mit Menschen besetzt, ne? Also das Thema innere Führung, Selbstführung, Selbstmanagement, wie zum Beispiel jetzt die Christiane Reppe, mit der wir den Podcast gemacht haben, oder auch das Thema äußere Führung, der Erwin Staudt, Ex-IBM-Chef. Was ist denn aus deiner Sicht, wenn man jetzt mal nur das Thema Führung, innere, äußere Führung auch betrachtet, was sind denn so deine Takeaways? Ich weiß, du begleitest deine Kandidaten sehr eng, ihr seid in einem ganz engen Austausch. Und wenn du jetzt quasi als Begleiterin dieser vielen Menschen, die du betreust, mal drauf guckst, inhaltlich, gibt's da irgendwas, was du so für dich mitgenommen hast zum Thema Führung? Also was für Aussagen stehen denn deiner Meinung nach hinter den Leuten?
Also es ist ja auch so, wenn ich mit den Referenten arbeite, wenn ich die auch begleite bei Vorträgen, bei Seminaren, genau, lerne ich jedes Mal auch. Und gerade Leadership ist so ein wichtiger Punkt. Es ist so wichtig, dass wir das auch der Jugend mitgeben, weil früher war mal Leadership, das kann nur einer machen, der schon 50 ist und 30 Jahre gearbeitet hat. Aber ich finde, dass heute Leadership schon beginnt im Kindesalter oder wenn die anfangen zu studieren, dass wir da viel mehr denen mitgeben können, was gutes Leadership ausmacht, was du für Skills brauchst, um ein guter Leader in Zukunft zu werden. Und das ist auch das, wo ich drauf schaue bei den Referenten oder auch für mich, welche Punkte kann man da mitnehmen. Das ist zum Beispiel Werte, finde ich, ist ein ganz wichtiger Punkt, Leadership. Oder Kommunikation, du kannst mit Kommunikation so viel erreichen. Du kannst dein ganzes Team abholen, du kannst ein Team motivieren, du kannst auch ein Team damit demotivieren. Mit nichts sagen kannst du auch was, kannst du viel kaputt machen. Und das sind halt so Punkte, wo ich auch großen Wert drauf lege. Das Thema Leadership aus unterschiedlichen Blickwinkeln. Und für mich selber natürlich auch.
Ja, wir hatten ja heute Morgen auch gerade im Clubhaus das Thema, die jungen Menschen kann man nicht früh genug erreichen mit dem Thema. Ne? Also ich habe, bei mir war es tatsächlich so, ich war gerade frisch 19, als ich 9 Monate langes Führungstraining gekriegt habe. Mit 19, über 9 Monate. Und ich kann halt sagen, dass das sehr stark zu meiner Führungshaltung beigetragen hat. Weil ich wirklich 9 Monate lang umgeben war von Führungsthemen. Und ich weiß nicht, wann sonst normalerweise die Menschen Führung lernen. Keine Ahnung, wahrscheinlich später.
Also eigentlich lernen Menschen ganz früh Führung, wenn man das so ausweitet. Das macht man zwar im offiziellen Sprachgebrauch, aber nicht. Aber im Grunde fängt Führung zu Hause an, weil die Eltern sind de facto Führungskräfte. Und wenn wir keinen Führungskräfte lernen, so wie du jetzt, ne, dann übernehmen wir den Führungsstil und Kommunikation, was du gerade sagtest, ist ja ganz wesentlich, auch in einer Familie. Und wenn wir das dann nicht explizit lernen, dann werden wir den Führungsstil unserer Eltern übernehmen.
Oder des ersten Bosses.
Oder des ersten Bosses, genau. Ja.
Oder von einem Lehrer, der dich geprägt hat, genau. Oder ein Trainer.
Oder ein Trainer, genau. Mhm. So, und da kann man, wenn man sagt, okay, wir erreichen junge Menschen früh, dann sollte man schon in der Schule, Endschule, Anfang Studium oder sowas, sollte man aus meiner Sicht schon anfangen. Dass man die Leute, egal wie sie geprägt wurden, die sind ja in der Zeit noch noch nicht so gefestigt wie jetzt ein 40- oder 50-Jähriger, da kann man dann noch sehr viel Gutes tun.
Bin ich mit euch vollkommen einer Meinung. Und es ist ja auch gut, dass wir unterschiedliche Herkunft haben, unterschiedliche Ansichten und so. Aber wenn wir diese Grundwerte für uns wieder auch festlegen, dann tun sich auch viele in der Führung später einfacher und machen auch das Zusammenleben und vor allem das Zusammenarbeiten für ein ganzes Team viel einfacher. Weil manchmal kann ein Team gar nicht seine Leistung bringen. Das wisst ihr auch. Das ist im Sport wie in der Wirtschaft. Wenn da nicht jeder seine Aufgabe kennt, wenn nicht auch mal jemand einspringt, wenn jemand krank ist oder verhindert ist, damit am Ende das Ergebnis wieder stimmt, dann stimmt auch das Ergebnis für das Team nicht oder für den, der dann vorne im ersten Glied steht und präsentiert. Das ist der Sportler, der auf dem Siegerpodest steht. Das kann jemand aus dem Team sein, der einen Vortrag oder was präsentieren möchte. Wenn das aber nicht klappt als Team und das Leadership nicht funktioniert, dann gibt es auch keine guten Resultate. Und das ist das A und O, woran wir alle arbeiten können. Und da kann sich jeder an seine eigene Nase fassen und kann mal schauen, wo ist sein Beitrag, sein Stück, was er selber für sich lernen oder machen kann.
Also was mir damals sehr geholfen hat, ich war Anfang 20 und habe Leichtathletik auch gemacht. Und da wurde ich im LC Paderborn angesprochen vom Jugendwart, ob ich das Training für die Jugend übernehmen würde. Auf die Idee wäre ich gar nicht gekommen. Und und das war diese Ausbildung zum Trainer, das war für mich, auch wenn es so nicht heißt, meine erste, also natürlich ist da der Führung. Fachliche Teil dabei, aber eigentlich war es auch ein Führungstraining. Wie gehe ich mit jungen Menschen um? Und das hat mich damals so angekickt, dass ich daraus meinen Beruf gemacht habe. Also das hat meinen Studienschwerpunkt bestimmt und dann auch alles danach.
Vor allem, das geht ja ganz schnell. Du bist mit bis dahin, hast du da gemacht, hast auch mal gemeckert über den blöden Trainer,
genau,
über den blöden
das
Lehrer.
Das konnte ich gut.
Und auf einmal bist du in der Position und dann richten die Kinder über dich und sagen, der blöd, ist das langweilig. Und du musst dir auf einmal Gedanken machen über Sachen, die du, wo du rüber rumgenüllt hast und auf einmal musst du liefern und musst es besser machen. Und das finde ich, das ist super. Und deswegen finde ich so ehrenamtliche Tätigkeiten, ob das im Jugendverein ist, ob das Feuerwehr ist oder solche Sachen, das prägt auch eine Persönlichkeit und führt auch dabei, dass man gerade im Leadership oder für Führungspersönlichkeiten dann einen Entwicklungsschritt machen kann.
Ja, und ich hatte mir damals, also mein Grundsatz war immer, ich mache oder ich verlange nichts, was ich selber nicht auch machen würde. Und ich habe auch damals auch alles mitgemacht, also alles an Training auch mitgemacht. Und so war mein Start.
Eine der 10 goldenen Regeln der Glaubwürdigkeit eingehalten, mindestens. Ich verlange von anderen nichts, was ich nicht auch selber tun würde.
Wow, siehst du jetzt, was ich schon richtig gemacht habe, ohne es zu wissen.
Jetzt sind wir mal gespannt, was der Jens gemacht hat.
Was ich gemacht habe, um die goldenen Regeln der Glaubwürdigkeit, ich habe die Regeln aufgestellt.
Und hast die an die Wand gehängt.
Wenn du Erfahrung hast.
Aber was ich für Erfahrung habe, ich habe ja angefangen mit meiner Führungstätigkeit bei der Bundeswehr, ne? Und da ist ja Führung alles sozusagen. Ich war ja 8 Jahre beim Militär und habe die ersten 9 Monate an der Offizierschule eben verschiedene Führungsseminare besucht, nämlich innere Führung, Führen im Gefecht, Personalführung, äußere Führung. Ich musste einen Tanzkurs machen. Ich habe tatsächlich einen Stil- und Formunterricht bekommen. Ich habe 9 Monate lang Stil- und Formunterricht gehabt. Ich musste servieren lernen. Ich musste lernen, wie die Sitzordnung im Auto ist. Ich musste lernen, wie man Banketts eindeckt. Ich musste lernen, welche Honoration man wie anspricht und so weiter und so fort. Wir mussten die Generalität in einem Restaurant bedienen lernen, damit wir auch wissen, wie das geht. Ich habe Überlebenstraining gemacht, 3 Stück. Ein Überleben See, ein Überleben Winter und ein Überleben Land. Und was habe ich noch alles gemacht? Ein Tanzkurs im Deutschen Theater, 600 Offizierschüler, die 600 Tanzdamen gesucht haben übers Radio und so. Ja, das alles im Alter von 19, das fand ich schon eine schöne, breite Ausbildung.
Das erinnert mich ein bisschen an Daimler-Benz.
Ach, jetzt, wo du es sagst. Klar, das erinnert mich an Daimler-Benz.
Weil wir haben damals in einem Projekt haben wir Verkäufer ausgebildet und da war ganz viel von dem, was du gerade gesagt hast, dabei, also außer Überlebenstraining.
Und außer Tanzen, oder?
Nein, doch, war auch dabei. Also echt? Ja, ja. Auch da wurde auch tatsächlich drauf geachtet bei den Nachwuchsverkäufern, wie die sich verhalten, wenn jetzt eine Dame kommt und auf eine Tür zugeht. Rennen die dann vorweg oder ja, bleiben absolut stehen und halten die Tür auf? Also das war Inhalt und auch dieses, wie ist die Sitzordnung, wann esse ich wie und so weiter.
Also ich jetzt gebe ich mal was preis, was nicht so viele wissen. Ich war tatsächlich mal von einem offiziellen Titel her Damenbegleitoffizier. Das glaubt ihr mir jetzt wieder nicht, aber es ist tatsächlich so gewesen. Ich hatte aber an einem Standort gearbeitet, der immer wieder von höheren Kommandobehörden besucht wurde. Da kam also viel Generalität vorbei und nicht nur Deutsche, sondern NATO-Generale. Und die kamen immer mit Damen. Und dann brauchte es während der Besuche der Generale immer ein Damenprogramm, ein Damenbegleitprogramm. Und dann war ich der Damenbegleitoffizier, der sich dann mit den End 50 bis Mitte 60 Jahre alten Damen aus Spanien, aus England, aus Amerika, aus sonst wo im Ingolstädter Kaffeehaus amüsieren durfte.
Gab es Übergriffe?
Auf mich meinst du?
Aber Jens, dann könnte ich dich ja jetzt buchen, wenn meine Referentin ganz alleine durch die weite Welt wieder fahren dürfen, dann könnte ich dich ja anfragen, definitiv, ob du diese Damen bekleidest. Und die Altersklasse wäre auch viel, viel jünger.
Ja, das ist definitiv. Ich bin der Schwarm aller Schwiegermütter. Gewesen. gewesen, wohlgemerkt.
Oh je. Genau. Gut. Gut, dann hätten wir jetzt diesen dunklen Fleck deiner Vergangenheit auch mal in Zelle geschrückt.
Cool, Mann. Ja, so.
Ja, und ich weiß gar nicht mehr, wie wir jetzt weitermachen können.
Ja, jetzt will ich habe immer dieses Bild von, naja gut, also ja, aber das war nett. Also ich habe tatsächlich gelernt, wie es ist, nett zu sein zu anderen Leuten.
Nee, weißt du was, Daniel, das ist eigentlich sogar mehr als nett. Eigentlich ist es ja schon so viel, dass du auf Menschen gut zugehen kannst, gut reagieren kannst und egal wer, wen du begleitet hast oder egal wer vor dir steht, da hast du ein super Gefühl, auf den Menschen zuzugehen. Und das ist ja auch das, was ihr zwei auch macht. Mit Menschen umzugehen, auf Menschen zuzugehen, Menschen abzuholen und Menschen zu ermöglichen, besser im Leben oder den Next Step oder Next Erfolg oder sich weiterzuentwickeln. Das macht ihr ja auch, so wie ich euch kennengelernt habe, seid ihr ja auch absolute Menschenfänger.
Naja, also meine Lehre war nicht beim Bund, sondern bei Robinson.
Ja,
also,
ja dasselbe.
War sehr angenehm.
Kenne ich sehr gut, weil wir haben jahrelang beim Robinson Club Rad-Events gemacht. Deswegen kenne ich das sehr gut und weiß, dass auch viele Unternehmen gerne jemanden nehmen, der im Robinson Club eine Zeit lang gearbeitet hat, weil die sich auch da in der Truppe unterordnen müssen. Die müssen mal mit kochen, die müssen mal mit abends alles, auf die Show alles. Und lauter solche Sachen, weil die sind auch rundum ausgebildet und von morgens bis abends unterwegs und das oberste Gebot immer nett zu den Kunden.
Und wir hatten tatsächlich auch eine Ausbildung vorher, 14 Tage Robinson Club Ampelwang mit Mikrotraining, Bühnentraining, Tanztraining, alles dabei. Also das war nicht einfach so, jetzt geh mal los und mach mal irgendwie, sondern das war tatsächlich mit Ausbildung. Und das ist aber auch so eine Frage von Qualität bei Robinson, ne? Damit du nicht diese Hotel-Animation gibt's ja auch, aber das ist kein Vergleich.
Jetzt warst du ja aktive Leistungssportlerin. Da würde mich mal interessieren, wie groß war der Anteil bei dir an so Mentalcoaching?
Also sagen wir mal so, heute, wenn du es mal auch genau generell für den Sport nimmst, ich glaube bis so vor 5 oder 10 Jahren war ja jemand, der offiziell zugegeben hat, er hat mit einem Mentaltrainer gearbeitet, wurden ja einige Sportler belächelt. Heutzutage macht das fast jeder und ist das ganz normal. Ich würde sagen, zu meiner Zeit, das ist ja auch schon eine ganze, ganze Ecke zurück.
Nein, kann nicht sein.
Danke für das Kompliment. Nein, aber es ist wirklich
ein großes... Hast du gut gelernt.
Danke.
Das ist noch davon übrig geblieben.
Nee, es ist ja wirklich ein großes Glück. Es ist egal, ob du einen Lehrer hattest oder ob du einen Mentor hattest oder ob du einen Trainer hattest. Wenn du jemanden triffst, der so ein Gefühl hat, der auch mental dich unterstützt und dich auch abholt, wenn es dir mal gut geht oder wenn es dir vor allen Dingen, wenn es dir schlecht geht. Das ist ja ein großes Glück, wenn du so jemanden hast, der deinen Weg begleitet. Und das, was heute viele bewusst extra sich suchen, Mentaltrainer, gerade für Phasen, wo es nicht so gut geht oder um sich auch zu motivieren, das war früher ein Glücksgeschenk, wenn dir so jemand deinen Lebensweg gekreuzt hat. Oder ich glaube, also so sehe ich das im Sport. Naja, also 10 Jahre ist es bestimmt her, dass das so noch nicht so bekannt war. Auch Fußball oder heute, nicht mal unsere deutsche Fußballnationalmannschaft, die haben auch erst, glaube ich, vor 10 Jahren angefangen, einen offiziellen Mentalcoach ins Programm oder ins Team damit aufzunehmen.
Oder? Also das wundert mich, weil in meiner Trainerausbildung waren schon Elemente von Mentaltraining dabei, weil die große Herausforderung im Sport ist ja, dass du auf einen Punkt leistungsfähig sein musst. Und du musst auf den Punkt deine Leistung abrufen können. Und damals wusste ich noch nichts von NLP, aber das waren NLP, also Moment of Excellence und so weiter. Das waren Elemente, die dabei waren in der Ausbildung, aber nicht als NLP oder sowas genannt wurden. Aber das gab es damals schon.
Gegeben hat es das auch. Das haben ja unsere Trainer gerade zu DDR-Zeiten, waren ja die an der DHFK, an der Sporthochschule in Leipzig, was jetzt, oder auch Köln, da war das ja in der Ausbildung mit drin. Aber bewusst, dass einer sich bewusst darauf spezialisiert hat, auf Mentaltraining, das meine ich, das gab es zu den erst seit knapp 10 Jahren. Dass das in der Ausbildung früher schon drin war und dass der eine das besser oder schlechter beherrscht hat. Meine, ein typisches Beispiel sind ja Fußballtrainer. Guckt mal, wie oft das jemand wechselt und wie gut der ein oder andere dann so ein Team motivieren kann, wo er das noch kippt, die kurz vorm Abstieg standen, dass die auf einmal wieder mittendrin spielen. Das ist ja auch die Leistung haben die Jungs, die tun ja den ganzen Tag trainieren, aber die mental, die Truppe abzuholen und die wieder so einzustellen, dass die auf dem Platz eine Einheit bilden, und dasselbe ist doch in der Wirtschaft auch. Wenn du einen guten Leader hast, der nimmt die ganze Truppe mit und die liefern ab, mehr als du je gedacht hast, und das meine ich, ist schon entscheidend. Und deswegen mental Coaching, mental Training, großes Thema.
Ja, das ist in der Wirtschaft, ist es ja auch so, dass vor allen Dingen, ich sag mal, die sehr erfolgreichen Wirtschaftsbosse und Bossinnen das ja auch tun. Es hat sich nur halt, ich sag mal, in den Breitensport, wenn man mal den Sportvergleich zieht, also der Spitzensport in der Wirtschaft macht das schon länger, aber im Breitensport ist es noch nicht angekommen. Ja, ich habe immer mal wieder auch zitiert dieses Buch The Trillion Dollar Coach, wo es um Billy Campbell geht. Das war der Coach vom Jeff Bezos, von den Google-Gründern, von Steve Jobs im Silicon Valley. Und dem wird dieser Begriff The Trillion Dollar Coach zugeschrieben, weil er als Coach im Prinzip maßgeblich dazu beigetragen hat, dass Unternehmen wachsen konnten, die zusammengenommen eine Bewertung haben von wirklich also mehr als 1 Billion Euro. Ne? Und in diesen Sphären ist es auch nicht das Thema. Ne? Aber wie kriegt man das jetzt in den Breitensport sozusagen? Helft ihr da auch mit euren Athletinnen und Experten dazu, im Prinzip das Bewusstsein für solche Themen auch in die Runde zu tragen, in den Breitensport sozusagen?
Ja, ganz bewusst. Also gerade auch solche Sportler, wie ihr kennengelernt habt, die Christiane Reppe, die Denise Schindler oder der Matthias Schindler oder der Lukas Irmler, der Slackliner. Das sind ja, Dieter Thoma als Skispringer. Das sind ja alles Leute, die gerade, wenn die Seminare oder auch Vorträge halten, oft das auch bei Jugendgruppen machen oder bei Veranstaltungen machen, wo Kinder und Jugendliche sind, um denen einfach auch ein Gefühl zu geben, wie wichtig das ist. Erstens auch sich mental auf eine Sache sich vorzubereiten und das Wichtigste, an sich selber zu glauben. Und auch nicht von anderen immer zu sagen, oh, du bist zu klein, du bist zu blöd, du bist zu dünn oder weiß ich was, sondern einfach sich das vorzustellen, was man gerne schaffen möchte und daraufhin dann auch hinarbeitet. Es kann nicht jeder Olympiasieger werden, aber es können viele viel mehr schaffen, wenn sie einfach auch die innere Einstellung haben, den Mut haben und auch mental drauf eingestellt werden. Und da sind gerade solche ehemaligen Sportler oder auch aktiven Sportler ein großes Vorbild, was die geschafft haben. Ihr habt die Christine Reppe kennengelernt. Mhm. Wenn du mit 5 Jahren Diagnose Krebs hast, dir das Bein abgenommen wird, dann kannst du dich hinsetzen, kannst jeden Tag sagen, oh, es ist alles scheiße, Entschuldigung, aber... Oder du machst es so wie die Christiane und findest über den Sport deinen Weg, dich zu motivieren, dich darzustellen, dich für Olympiade zu qualifizieren, eine Medaille zu holen. Und die hat ja in drei verschiedenen Sportarten teilgenommen. Und das meine ich, das ist es, was gerade solche Leute weitergeben können und die auch anderen jugendlichen Leuten, jedem in jedem Alter helfen können, egal in welcher Situation du bist, da wieder rauszukommen, dich zu motivieren, die zu inspirieren, weiterzumachen und einen Next Step zu machen und einfach auch Mut zu haben, was Neues zu wagen, was Neues anzugehen. Und
ja, und ich glaube auch, so wie die Christiane, dass wenn das nicht passiert wäre, hätte sie vielleicht auch nur ein durchschnittliches Leben gelebt. Aber sie war ja gezwungen, völlig sich neu zu erfinden, mit sich wirklich zu beschäftigen, was viele Leute ja gar nicht machen. Sondern die laufen dann etwas hinterher, was die Masse macht, und diese Leute haben sich mit sich selber dann beschäftigt. Und das finde ich eine wichtige Aussage, dieses so, wenn du wirklich was erreichen willst, dann guck, wo sind wirklich deine Stärken, weil das ist ja letztendlich der Schlüssel, ob du im Paralympics oder wo auch immer, aber diese Leute haben sich zumindest mit sich so intensiv auseinandergesetzt, dass sie auf den Punkt wissen mussten, wo sind meine Stärken, wo sind meine Gaben, und die wirklich in Szene zu setzen. Und ich finde, da kann man viel lernen.
Da sprichst du mir genau aus dem Herzen. Und mir im Team ist ja auch die Denise Schindler, die ist mit 2 Jahren beim Straßenbahnunfall, hat sein Bein verloren. Und das ist auch, die geht auf die Bühne, hat eine Beinprothese, kommt hoch und dann ganz viele, ach du Arme oder so. Man sagt es ja nicht, aber du siehst es so an der Reaktion von den Gesichtern und wenn die alle so gucken. Und dann sagt die Denise genau den Satz. Wenn das nicht passiert wäre, sie macht da ihren Eltern niemanden Vorwurf dafür. Es ist so passiert, wie es passiert ist. Die Kunst ist dann aus dem, wie es ist, das Beste draus zu machen. Und sie wäre heute nicht Weltmeisterin und nicht die Denise Schindler, wenn das nicht so passiert wäre. Und deswegen nimmt sie das an und hat das Beste aus der ganzen Situation gemacht. Und die sagt genau den Satz. Und dann siehst du auch bei vielen diese Reaktion, wie die gucken und denken, Mensch, eigentlich hat sie recht. Wenn es schon passiert ist, kannst du es sowieso nicht mehr rückgängig machen. Aber jetzt den Schritt zu machen und daraus das Beste zu machen, als ewig rumzujammern und sich selber zu bemitleiden, das ist halt die große Kunst. Und Gott sei Dank muss da auch nicht jeder einen Unfall haben oder ein Handicap haben, sondern man kann sich jeden Tag, jede Minute, jede Stunde, kannst du, wenn Sachen passieren, dir sagen, okay, war jetzt blöd, aber zack, ja, boom, abschütteln.
Ich meine, Wechsel, der erzwungen ist, weil eben so ein tragischer Unfall passiert oder weil du entlassen worden bist oder weil deine Firma verkauft wird oder so, das ist ja leicht erklärbar, ne? Wenn ich also nicht anders kann und ich muss mein bisheriges Lebenskonzept auf den Prüfstein stellen, um überhaupt zu überleben, in Anführungszeichen, das ist okay. Aber die Frage ist ja, die meisten haben ja Gott sei Dank nicht solche tragischen Brüche in ihrem Leben. Aber vielleicht ist das halt auch häufig der Grund, dass Menschen sich aus ihrer Komfortzone, aus ihrem Hamsterrad eben auch nicht rausbewegen, weil das vielleicht auch so ein bisschen bequem ist. Wie kriegst du, hast du Berührung damit gehabt, mit Menschen, die einfach jetzt von sich aus ohne Not gesagt haben, ich mache jetzt was anderes und ich bin mutig und ich gehe in diese persönliche Transformation und mache was völlig anderes?
habe ich wirklich, es sind oft auch Unternehmer oder Teamleader oder auch Einzelpersonen, die anrufen und die eigentlich noch so einen Kick oder einen Startschuss brauchen, um den Step, den sie schon im Kopf haben, wo sie sich aber nicht trauen, wo sie einfach nochmal was suchen, um da endlich ins Tun zu kommen. Und das ist manchmal jemand, der eine Mannschaft hat, der die abholen will, weil eine Veränderung ansteht und das einfach mit denen anders erarbeiten will und das mitteilen will, kommunizieren will. Das sind aber auch Leute, die so das Gefühl haben, Mensch, eigentlich bin ich gar nicht zufrieden mit dem, was ich mache, aber ich weiß noch nicht so richtig, und die bekommen dann ein Einzelcoaching. Also damit habe ich eigentlich permanent zu tun, und gerade jetzt in unserer Zeit, wo sich so viel verändert hat, das wisst ihr auch, gerade in der Eventbranche oder in einzelnen Bereichen mussten ja viele nochmal komplett neu denken, die gedacht haben, okay, mein Job ist sicher, mache ich noch 100 Jahre, aber auf einmal gibt es das gar nicht mehr, und die mussten sich nochmal komplett neu entwickeln. Und viele haben da auch nochmal die Chance genutzt und sich nochmal ganz neu aufgestellt und sind eigentlich viel glücklicher als vorher. Einige, die dann gesagt haben, Mensch, eigentlich bin ich dankbar, dass es so gekommen ist, weil ich wäre nie auf die Idee gekommen, das zu machen, und sind auch nochmal total quer eingestiegen. Also damit habe ich permanent zu tun.
Ich habe gerade so einen Gedanken. Bei Christiane und so weiter, da sieht man ja das Handicap. Es gibt aber auch eine ganze Menge Menschen, die, ich sage jetzt mal, dazu gehöre ich halt auch, die irgendwie durch die Erziehung, durch Jugend und so weiter ein Handicap mitbekommen haben, was aber unsichtbar ist. Mhm. Und hast du damit Erfahrung, dass solche Leute denen vielleicht auch Mut geben und zu sagen, oh, meine Kindheit war so schlecht und aus mir kann ja gar nichts werden? Sondern zu sagen, pass auf, reiß dich zusammen. Ich habe mich auch zusammengerissen. Ich hätte auch aufgeben können. Und sieh zu, dass du das Beste aus dir machst. Such deine Stärken und bring die auf den Punkt und geh dann einfach nach vorne. Hast du da irgendwie Erfahrung? Also auch für solche Leute, das sieht man ja nicht.
Nee, aber das gibt's auch zwei Möglichkeiten. Entweder jemand alleine merkt das, meldet sich bei mir und sagt, Mensch, hast du da eine Idee, mit wem könnte ich da zusammenarbeiten? Was auch oft passiert ist, dass jemand, der ein guter Leader ist, also jemand, der ein Team unter sich hat, der merkt, dass jemand im Team eine Unterstützung braucht, mal von außen, dass die Person sich weiterentwickelt. Oder wo er auch merkt, dass das Team irgendwo klemmt und nicht weiterkommt. Tagtäglich. Also das ist nicht, dass da irgendwie ein Unfall ist, nur einfach, dass der Next Step passieren kann, brauchen die einen Startschuss oder brauchen die ein Coaching. Oder
man tritt den Arsch auf eine nette Weise.
Ja, manchmal auch das, dass man jemanden, die wirklich einen Arsch tritt, und mal die aufrüttelt, und dann denken die, ja, eigentlich hat die recht, ist ja alles halb so schlimm, ist ja gar nichts passiert, ich muss nur mal mich bewegen und mal loslegen. Und dann, ja.
Ja, aber das finde ich so wertvoll, weil das kann man von denen annehmen, weil da ist es sichtbar, dass die irgendwas anders gemacht haben. Wenn andere das sonst erzählen, ich sag mal normale Leute, dann denken die, ja, du hast ja gut reden. Ne? Also da sehe ich dann einen großen Wert bei solchen Vorträgen von solchen Menschen.
Ja, das ist auch das, was er mich vorhin gefragt hat, wie das für mich selber ist. Wenn du selber auch verschiedene Stationen im Leben hattest und ein paar Mal auch einen Break gemacht hast oder was geändert hast oder mal wo eingestiegen bist und was ganz anderes gemacht hast, dann kannst du das dem Kunden oder der Person, die bei dir anruft, auch ganz anders nahe bringen, weil du hast das ja selber erlebt. Du weißt, wie man sich fühlt, du weißt, was du brauchst, du weißt, was dir geholfen hat. Dann kann ich das natürlich auch ganz anders empfehlen und weitergeben. Also wenn man das, aber das kennt ihr ja bei euch auch, wenn ich eure beiden Lebensgeschichten nur zwei Teile mal gehört habe, das oder das, Robinson Club oder Armee, das sind ja auch Stationen, wo ihr jetzt sitzt. Also da ist ja auch eine Menge dazwischen passiert. Und deswegen könnt ihr im Prinzip auch solche Leadership-Seminare, Kurse, Coachings geben, weil ihr auch so viel Erfahrung gesammelt habt. Und ja, es wäre dumm oder schade, entschuldige, wenn so eine Erfahrung nicht weitergegeben wird. Und gerade solche Leute, so wie wir, die Erfahrung gesammelt haben, wir müssen es doch an die Jungen weitergeben, dass die auch davon profitieren und manche Fehler nicht unbedingt machen müssen, weil wir sie schon gemacht haben. Mhm. Und da einfach schon eine Stufe weiter sind.
Ja, absolut, absolut. Und das ist auch der Punkt, was uns am Herzen liegt. Es gibt, glaube ich, ganz viel, was schon an Theorie draußen erzählt wurde. Was es wenig gibt, sind wirklich das gespickt mit persönlichen Erfahrungen. Und ich glaube, das macht letztendlich den Wert aus, weil sonst kann man ja selber alles nachlesen irgendwo im Internet. Keine Ahnung, steht ja alles drin. Aber diese persönlichen Erfahrungen, wie auch das mit den Vorträgen bei deinen Leuten. Mhm. So ist es bei uns auch zum Teil. Da sind wir auch gerade auf dem Weg, das noch mehr in den Fokus zu rücken tatsächlich.
Ja, und ich glaube, was bei uns auch nicht der Fall ist, ist, wir wollen ja nicht inhaltlich belehren. Wir sind auch keine Besserwisser, sondern wir verstehen uns selber schon auch als Mutmacher, ne? Weil unsere Erfahrung eben die ist, dass wir gut daran getan haben, in die persönliche Transformation zu gehen. Weil am Ende des Tages da bei uns dann auch eine größere Klarheit rauskam und dadurch auch ein anderes Energiefeld. Also wenn wir jetzt mit unserem Thema irgendwo hinkommen, dann erreichen wir die Leute auch anders, als das vielleicht früher der Fall war mit anderen Themen. Weil das, was wir tun, das sind wir auch.
Und, weil ihr da authentisch seid, weil ihr das genau durchlebt habt und das ist auch das, was ihr wollt. Und das ist genau der große Unterschied zu vielen anderen. Wenn man das mit Leidenschaft macht und authentisch macht, dann merkt das auch der Gegenüber, das merken auch eure Kunden und die glauben das euch und die vertrauen euch. Und das ist dann das Allerwichtigste. Denn wenn die Leute Vertrauen haben zu mir, wenn ich was sage, wenn ich was empfehle, dann buchen die auch bei mir und bei euch ist ja genau dasselbe.
Ja, und wir sind uns auch nicht zu schade, den Schmerzpunkt auch anzusprechen.
Ja, klar.
Aber wenn man das ist wie im Sport. Wenn du den Schmerzpunkt nicht angehst, dann wirst du auch nicht besser. Guck mal, im Leistungssport ist es ja auch so, du trainierst und trainierst, aber es gibt dann irgendwann mal einen Punkt, dann hast du das zwar trainiert, aber um das Next Level zu erreichen, musst du einfach mal was anderes wieder trainieren. Fußballer auch, die gehen inzwischen auch mal Radfahren, die gehen schwimmen. Das haben wir Leichtathleten damals auch gemacht. Also einfach auch mal andere Reize setzen. Und ist es nicht im Berufsleben genau dasselbe? Ja. Wenn du mal in die Marketingabteilung geguckt hast, wenn du mal beim Controlling warst, wenn du mal in der PR-Abteilung warst. Ich habe damals beim Telefonbuchverlag Hans Müller in der Marketingabteilung gearbeitet. Dann hat jeder von uns mal eine Tour draußen bekommen im Vertrieb, um zu wissen, wie unser Produkt draußen ankommt, wie unsere Strategie ist und wie der Kunde reagiert und was der Kunde braucht. Und wenn das jeder in seiner Laufbahn mal unterschiedliche Stationen durchläuft, unterschiedliche Blickwinkel bekommt, dann ist der auch viel mehr offener, wenn er in einem Team sitzt, um das auch zu verstehen, was der eine hat, was der andere hat und wie man trotzdem alles wieder zusammenbringt. Mhm. Und das ist ja auch der Punkt, weil ich ja gerade gesagt habe, Schmerzpunkt, deswegen sind wir drauf gekommen, das ist ja auch im Sport. Als guter Sportler, der eine Olympiamedaille gewinnt, da musst du über den Schmerzpunkt hinausgehen. Und da musst du mal, der Udo Bölz hat es mal so schön zum Jan Ulrich gesagt, quäl dich, du Sau. Da gibt es ja diesen bekannten Spruch. Und genau das ist es. Und das musst du auch, wenn du im Business Erfolg haben willst, dann musst du auch mal mehr machen als die anderen.
Ja, das ist das eine, das ist die eine Seite. Mhm. Und so sind wir auch sozialisiert. Ne? Ja. Also quäl dich, du Sau, da kann jeder da draußen was mit anfangen. Ne? Aber ich glaube, man muss das auch anders übersetzen. Diesen Schmerzpunkt zu überwinden heißt, sich den inneren Kämpfen zu stellen. Also tatsächlich sich mit seinen negativen Glaubenssätzen beschäftigen. Sich mit den Stimmen zu beschäftigen, die einen vielleicht blockieren. Die einen immer wieder.
Da gehört Mut dazu.
Ja, genau. Aber das ist ja, wenn ich da dann sage, quäl dich, du Sau, im Sinne von, stell dich diesen Schmerzpunkten, dann ist es das, was wir auch immer wieder versuchen, den Leuten zu sagen, nehmt euch tatsächlich diesen Mut sozusagen, diesen Weg zu beschreiten. Weil am Ende des Tages, wenn du dich diesen Themen stellst, dann kommst du eigentlich erst dann in die innere große Freiheit. Ja, also diesen Hügel hochzugehen, diesen Berg hochzufahren und danach geht's dann letztendlich deutlich leichter.
Ja, und der Name von diesen bösen Worten, die oftmals uns im Weg stehen, ist der innere Kritiker. Und der macht uns immer wieder das Leben schwer. Und manchmal braucht es auch eine Begleitung von anderen Leuten, die eine Weile mitgehen und einen stützen, einen Menschen stützen. Und das ist auch was wir machen, damit die aufs nächste Level kommen können. Weil das ist wie so ein Bergsteiger.
Oder auch mal schubsen, dass du einfach auch
oder
mal
so.
In die Bewegung kommst. Gell? Manche haben Angst, vom Startsprung loszuspringen.
Ja, genau.
Wenn du die dann mal ein bisschen anstupst und die auf einmal ins Laufen oder Fahren oder in Bewegung kommen, dann nimmt das Fahrt auf und die denken, boah, ist ja eigentlich gar nicht so schlimm. Aber das ist wie manchmal, wenn du Ski fährst, Abfahrtsski machst und du stehst oben am Hang, dann ist meistens so der erste Schwung in den Hang rein, das ist immer so das Unangenehmste. Aber wenn du das mal überwunden hast und bist dann so im Flow drin, dann läuft das wie geschmiert. Aber dieser erste Punkt da oben, das ist auch wie ein Skispringer. Ich war mal mit dem Dieter Thoma, haben wir mal ein Event gemacht und wir saßen oben an dem Punkt, wo die Skispringer sitzen, bevor es losgeht.
Ui.
Also wenn du da oben mal stehst oder sitzt, ja genau, wenn du das mal gemacht hast, dann musst du erstmal tief Luft holen. Aber diesen Moment, wenn du das überwunden hast, also klar sind wir nicht gesprungen, gell? Aber wenn du mal da oben stehst und dieses erlebt hast und dich überwunden hast, dann läuft das auch. Und dann fängt das ja auch an, dass du stolz auf dich selber bist und dann hast du auch Lust, mehr zu machen. Und den Punkt, da musst du einfach, wie du so schön gesagt hast, erstmal bist du hoch und wenn du dann da oben bist, ist auch so wie bei Achterbahnfahrt, gell? Bis das Ding so duck, 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 duck da hochkommt. Aber wenn du da oben bist und dann geht's los und runter und dann macht's auch Spaß.
Ich habe mal im Winterberg Bobtraining mitgemacht, da in meiner Leichtathletikzeit. Und da war ich damals hieß das Bremser, heute heißt das ja Anschieber. Ja. Und dann sind wir ein paar Mal gefahren und dann haben wir uns mit dem Ding überschlagen, zigmal. Oh. Und dann bin ich, also ich habe das vorher noch nie erlebt, ich konnte nicht mehr stehen, so weiche Knie hatte ich. Hm. Und dann war der Trainer und hat gesagt, wir reden hier überhaupt nicht, du steigst da jetzt wieder ein. Also ich durfte gar nichts sagen. Und sagt er, wenn du jetzt nicht fährst, fährst du nie wieder.
Hm. Und aber seht ihr, da kommen wir, wenn wir so jetzt hier reden und diskutieren, es ist immer wieder diese Gleichheit oder diese, wie kann man das sagen, Symmetrie zwischen Sport und zwischen Wirtschaft. Du kannst viele Sachen wunderbar mit sportlichen Aktivitäten oder mit Gefühlen, die du im Sport hast, super erklären für die Wirtschaft, mhm. wo viele dann, wenn die einen Vortrag hören, das höre ich auch mal, wenn der Erwin Staudt auf der Bühne ist und das mit einer einfachen Fußballersprache erklärt, dann sagt man, ja, jeder ist ja ganz logisch, stimmt, wenn da 11 Mann auf dem Rasen sind und nur 10 oder 9 gescheit spielen, wie wollen die einen gewinnen? Und genauso ist es ja auch auf Arbeit, wenn dann 10 Leute im Team sind und nur 9 oder 11, damit wir im Fußball bleiben, und nur 9 spielen und die anderen 2 drehen Däumchen, schaffen die ihr Zeug auch nicht. Und das ist es, dass man oft mit den Gefühlen und mit der Sprache des Sports die Leute super erreichen kann. Und das habt ihr ja im Endeffekt auch.
Ja, aber was halt wichtig ist, da ist der geborene Verteidiger eben auch kein Stürmer. Und da ist der Linksaußen eben auch kein Rechtsaußen. Da kennt nämlich der Trainer die Talente und die Stärken seiner Mitspieler aus dem FF und ist in der Lage, die tatsächlich auf den Punkt so einzusetzen, dass sie maximal performen und maximal aus sich raustreten, ohne dass sie sich erschöpfen, weil das die Position ist, die auch einfach zu ihnen passt. Und ist, wenn man das in der Wirtschaft eben auch dann anwendet, dann ist es immer wieder die Frage, wie gut kennen eigentlich die Chefs da draußen ihre Spieler?
Welche Position, wie besetze ich eigentlich meine einzelnen Positionen im Team und wer kann das am besten? Und dann noch ein Stück weiter ist dann, wenn einer im Team ausfällt, wer von der Truppe ist so gut oder hat Fähigkeiten, die Position auch mal zu besetzen, obwohl das nicht seine Spitzenposition ist. Weil das ist ja auch wichtig, wenn mal jemand krank ist, kannst du ja nicht zum Kunden draußen sagen, gibt's heute nicht, Müller-Meyer-Schulze ist krank, sondern du musst es ja dann im Team so organisieren, dass es das Team mit ausfängt und das auffängt und das macht ein gutes Team aus. Mhm. Und da sind wir wieder genau beim selben Punkt. Mhm.
Ja, das macht für mich total Sinn. Und die ganzen Anekdoten aus dem Sport, wie du schon sagst, die kommen in der Wirtschaft natürlich gut an, weil man sich damit identifiziert. Aber lernen die denn tatsächlich voneinander?
Ja.
Machen sie, okay.
Wie sieht das? Na gut, überlegt man, wie viele Unternehmen holen sich Sportler für Vorträge, für Seminare rein, um von denen einfach zu lernen. Oder überleg mal, wir hatten das, ich weiß jetzt gar nicht mehr, wo ich das heute gesehen habe, auch Sportarten untereinander holen sich ja auch mal Sportler aus anderen, also aus anderen Sportarten, um von denen zu lernen und zu gucken, was die trainiert haben. Also wir zum Beispiel, war es schon zu DDR-Zeiten, wenn ich als Läuferin verletzt war, Achillessehnenprobleme hatte, dann bin ich meine Programme geschwommen. Weil das ist ja von der körperlichen Beanspruchung dasselbe, aber ich kann das auch im Schwimmen, ich muss es nicht im Laufen machen. Und wenn ihr heute mal guckt, holen ganz viele Unternehmen sich Sportler rein, um einfach auch mal die Mentalität die Art und Weise, wie die Leistung gebracht haben oder Leistung bringen müssen, um überhaupt einen Weltmeistertitel zu bekommen. Genauso ist es in der Wirtschaft.
Jetzt sage ich mal ganz böse, die holen dann die Sportler auf die Bühne, damit die Sportler auf der Bühne den Mitarbeitern da unten sagen, was sie tun müssen, damit sie mental fitter sind. Wie ist es denn mit der Führungsetage? Also wie viele Unternehmen holen denn eigentlich die Sportler für die Ebene 1?
Etliche.
Okay. Also das gibt's, heißt...
auch. Ja, und wenn das ein richtig gutes Unternehmen ist, dann fangen die nämlich an mit Führungsebene 1, machen ein Programm mit denen, weil wenn die oben klar sind und genau wissen, was ihre Mission ist und was ihr Ziel ist, und wenn die dann auch dementsprechend kommunizieren, dann kommt es auch jede Ebene weiter unten an. Weil wenn was nützt es nichts, wenn die erste Ebene das weiß, wenn es aber Ebene 2 und 3 gar nicht verstanden haben oder gar nicht mitgeteilt bekommen haben. Das ist nämlich genau der große Unterschied. Und es ist auch nicht mit nur einem Vortrag getan. Meiner Meinung nach ist, wenn man so einen Vortrag hält, ist es ganz wichtig, danach zu arbeiten oder nochmal ein Programm aufzusetzen, um das, was es gehört zu haben, auch zu vertiefen.
Genau.
Da ist so ein Vortrag immer schön, aber wenn dann danach nichts passiert und da gibt es auch unterschiedliche Möglichkeiten, was man machen kann, dann holst du die Truppe ab und dann hast du auch ein positives Ergebnis.
Ganz oft wird ja auch dieser Reinhold Messner genommen, weil diese Bergsteigerei ja auch sehr viel mit Unternehmensentwicklung zu tun hat. Also der Berg rauf zum Ziel, die ganzen, und der macht auch Trainings. Also der begleitet auch Unternehmen tatsächlich über eine längere Strecke.
Und das macht auch Sinn, weil ein Bergsteiger geht ja auch nicht nur einmal auf den Berg. Der trainiert ja auch ewig, um das Ziel zu erreichen. Ja, und er fängt auch bei kleineren Höhen an und bei Schwierigkeitsgraden. Und das sind wir wieder genau bei dem Thema. Und wenn es so schön heißt, sag mal, ihr als Hanseaten wisst das, der Fisch fängt am Kopf an zu stinken. Das heißt, wenn der Kopf nichts macht, kann auch unten nichts passieren.
Ja. Ja, und wenn die Führungsebene versteht, dass es kein Makel ist, zu trainieren, dann haben wir ja auch schon viel gewonnen.
Ohne Wenn und Aber, genauso ist es. Und wenn die mit gutem Beispiel vorangehen und auch offen dazu stehen und das weitergeben, dann ist es auch die nächste Ebene auch bereit, an sich auch zu arbeiten.
Mhm. Absolut.
Aber ja, super. Ja, also kann ich nur so unterschreiben. Und ich finde deinen Ansatz gut, dass du halt auch wirklich diese beiden Welten gut miteinander verbinden kannst, weil tatsächlich die beiden Welten voneinander gut profitieren. Und jetzt mit ein bisschen Blick auf die Zeit, wenn du jetzt unseren Zuhörern noch ein bisschen was mit auf den Weg geben wollen würdest in Richtung deiner Erfahrungen im Zusammenhang mit Leadership, was wäre das?
Da muss ich kurz nochmal überlegen. Im Endeffekt ist es genau das, was ihr gerade in den letzten 2 Minuten gesagt habt. Leadership fängt beim Leader an. Und wenn der Leader bereit ist, selber Veränderungen anzunehmen und selber an sich zu arbeiten, dann kann er das auch ins Team übertragen und dann kann auch das ganze Team eine Veränderung machen. Und ob das ein Coaching ist, ob das ein Videotraining ist oder ob das ein Sportevent ist, wichtig ist, dass man erstmal anfängt, dass man in Bewegung kommt, dass man startet und dass man dann auch ein Ergebnis erreichen kann. Und das kann jeder.
Und ich finde es super, dass du als ehemalige Sportlerin das auch so rüberbringen kannst. Weil ich glaube, das muss auch jemand machen, der selber weiß, wie es ist, wenn man mal bei 800 Meter beißen muss.
Ja. Wer schon mal 800 Meter gelaufen ist oder auch mal die 400 Meter Hürden gelaufen ist, der weiß, wie weh das tut.
Ja.
Aber genau, aber es ist, im Leben gibt es immer mal Abschnitte, die mal mehr und mal weniger wehtun. Aber wenn man die überwunden hat und dann dafür die Lorbeeren erntet oder einen Blumenstrauß oder eine Medaille bekommt, ist es umso schöner. Und wenn wir ehrlich sind, freut das jeden. Das haben wir schon als Kind erlebt, dieses Gefühl, wenn du stolz bist, wenn du gewonnen hast, wenn du nach Hause kommst und bringst den Pokal mit. Das haben wir auch noch im Alter. Und wenn du das schaffst und wenn du den Mut hast, Veränderungen anzugehen, dann wirst du auch dafür belohnt.
Eine Frage habe ich noch an dich. Wo kommst du ursprünglich her? Wo bist du geboren?
Ich bin geboren in Sommerda und war in Erfurt an der Sportschule.
Ah, okay.
An der Sportschule geboren?
Passt ja gut.
Nein.
In Erfurt an der Sportschule geboren. Goll.
Nee, das war bei uns wirklich ein ausgeklügeltes System gefunden, dann über den Betriebssport, über die Betriebssportgemeinschaft in Sommer, da bin ich dann an die Sportschule nach Erfurt gekommen, also zu den Leichtathleten.
Übrigens, noch ein kleines Geheimnis, also so damals so Sport DDR, Sport BRD. Ich habe damals, darf man eigentlich gar nicht erzählen, die haben uns Tipps gegeben von DDR-Sportbüchern. Die Literatur über Sport war in der DDR besser als bei uns. Und ich habe damals auch in der Vorbereitung für meinen Trainerschein tatsächlich DDR-Literatur gelesen. Und ich habe die Bücher sogar noch.
Nee, ist, ganz ehrlich, unter uns, es ist schade, dass dieses System, so wie das mit diesen Sportschulen waren, auch wie die Jugend abgeholt haben, was die auch für eine Möglichkeit hatten, ihr Talent zu entfalten, dass man das stellenweise nicht so weitergemacht haben. Ich meine, ihr seht das heute auch, wo wir in der Leichtathletik, im Schwimmen und in einzelnen Sportarten stehen. Und wenn es da nicht die ganzen ehrenamtlichen Trainer draußen gäbe, und das muss man mal ehrlich sagen, wie viele Eltern, wie viele Trainer machen das ehrenamtlich, dass am Ende da jemand wieder auf dem Siegerpodestchen steht. Wenn es die nicht geben würde, dann wäre es in unserem Sport manchmal echt schade bestellt.
Ja, absolut.
Das vertiefen wir dann im nächsten Podcast.
Das war ein schönes Schlusswort. Das
machen wir. Genau. Ganz, ganz herzlichen Dank an dich.
Danke dir.
Hat wahnsinnig viel Spaß gemacht. Dir weiter viel Erfolg mit deiner Idee, deiner tollen Agentur. Und wir bleiben sowieso in Kontakt. Genau. Also, mein Liebe.
Alles Gute. Tschüss, Andrea. Schönes Wochenende und lass es dir gut
gehen. Ah, eins hast du noch vergessen. Moment, stopp. Noch nicht auflegen. Nicht
vergessen, immer Freitagmorgen 9 Uhr. Seid dabei im Clubhouse. Weil das müssen wir schon noch sagen, wenn wir den Podcast hier beenden. Und dann erlebt ihr den Jörg und den Jens live und ab und zu mich auch.
Genau, genau. Also, vielen Dank, mein Liebe. Schönes Wochenende.
Bis dann.
Mach's gut.
Tschüss.
Tschüss.
Rebellentalk. Der große Freiheit.com.